Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
An diesem ersten Abend im neuen Jahr mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Verhältnismäßig ruhig sind wir aufgrund der pandemiebedingten Beschränkungen auch ins Jahr 2022 gestartet. Das Feuerwerksverbot, das ist sicher eine der guten Nachrichten zum Jahresbeginn, hat laut deutscher Umwelthilfe zu deutlich niedrigeren Feinstaubbelastungen geführt. Dennoch wurde geböllert, stiegen Raketen in die Luft und es kam zu Verletzungen. Ein Mann starb in der Silvesternacht. In mehreren Städten ist es auch zu Ausschreitungen gekommen, wie gerade in den Nachrichten ja auch gehört. Wie der Start ins neue Jahr in Berlin abgelaufen ist, das hören Sie gleich noch. Wir blicken zuvor nach Brüssel. Die EU-Kommission hat den Mitgliedstaaten in der Silvesternacht nun den Verordnungsentwurf vorgelegt. Atomenergie könnte demnach in der EU schon bald als klimafreundlich und als nachhaltig anerkannt werden. Die Einzelheiten bekommen Sie von uns. Die ausführliche Sportberichterstattung beschließt diese Sendung und im Anschluss geht es um unser Jubiläum. 60 Jahre Deutschlandfunk, Europa als Auftrag, das Thema im Hintergrund ab 20 vor 7. Ja, sind Atom- und Erdgaskraftwerke grüne Energiequellen? Da gibt es ganz unterschiedliche Positionen und darüber wurde in den zurückliegenden Wochen und Monaten auf europäischer Ebene diskutiert, zuweilen arg gestritten. Vor allem zwischen Deutschland und Frankreich sorgt das Thema seit geraumer Zeit für ordentlich Zwist. Nun also hat die EU-Kommission diesen Vorschlag unterbreitet. Der Entwurf wurde heute bekannt und demnach sollen Gas- und Atomkraftwerke als klimafreundlich eingestuft werden können, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Peter Perren stellt uns den Entwurf genauer vor. Er hat die zurückliegenden Debatten dazu in Brüssel für uns verfolgt und nun auch die Reaktionen auf das vorliegende Papier eingesammelt.
Für Rasmus Andresen, den grünen Europaabgeordneten, ist die Sache klar. Mit der Entscheidung zur Taxonomie habe die Präsidentin der EU-Kommission ihrem selbstgesteckten Ziel einer nachhaltigen Umgestaltung der europäischen Wirtschaft Schaden zugefügt.
Ursula von der Leyen riskiert ihre klimapolitische Glaubwürdigkeit. Die Taxonomieverordnung soll ein Gütesiegel für grüne Investitionen sein, doch mit dem Vorschlag, Atom und fossiles Gas aufzunehmen, droht die Verordnung jetzt zum Greenwashing-Instrument zu verkommen.
Gestern Abend hatte die Brüsseler Behörde den Entwurf für die Taxonomie den Regierungen der Mitgliedstaaten zugeschickt. Dem Dokument zufolge, das dem Deutschlandfunk vorliegt, will die Kommission Atomkraft und Erdgas unter bestimmten Bedingungen als nachhaltige Energiequellen deklarieren. Nuklearenergie soll demnach als grün gelten, wenn die Reaktoren der neuesten Technologie entsprechen und ein konkreter Plan für den Bau eines Endlagers vorliegt, das spätestens 2050 in Betrieb gehen muss. Außerdem müssen die Baugenehmigungen für neue Reaktoren spätestens bis 2045 erteilt sein. Gaskraftwerke können dem Dokument zufolge nur dann als nachhaltig gelten, wenn sie ein klimaschädlicheres Kohlekraftwerk ersetzen und gleichzeitig erneuerbare Energien im konkreten Fall keine Alternative darstellen. Gaskraftwerke, die noch nach 2030 gebaut werden, unterliegen zudem so strengen Emissionsgrenzwerten, dass sie praktisch nur mit der Beimischung von grünem Wasserstoff oder Biogas betrieben werden können. Der Entwurf der Kommission soll nun 2 Wochen lang mit den Regierungen der Mitgliedstaaten und Experten der Finanzbranche diskutiert werden, bevor er dann Mitte Januar offiziell vorgelegt wird. Im Anschluss haben die Mitgliedstaaten und das Europaparlament maximal 6 Monate Zeit, um eine qualifizierte Mehrheit gegen den Entwurf zustande zu bringen. Gelingt dies nicht, wovon nach derzeitigem Stand auszugehen ist, tritt die Taxonomie unmittelbar in Kraft. Umweltschutzorganisationen und Politiker der Grünen übten unmittelbar nach Bekanntwerden massive Kritik an dem 60-seitigen Dokument. Bundesumweltministerin Steffi Lemke sagte, eine Energieform, die im Falle schwerwiegender Reaktorunfälle zu verheerenden Umweltkatastrophen führen könne und zudem große Mengen an gefährlichen hochradioaktiven Abfällen hinterlasse, könne nicht nachhaltig sein. Und Klimaschutzminister Robert Habeck kritisierte die Einstufung der Hochrisikotechnologie Atomkraft als falsch. Insbesondere Frankreich, aber auch Finnland und einige osteuropäische Staaten hatten sich für die Aufnahme der Kernkraft in die Taxonomie stark gemacht, weil es sonst schwieriger geworden wäre, private Investoren für den Bau neuer Reaktoren zu finden. Aus demselben Grund setzte sich Deutschland für die Aufnahme von Gaskraftwerken in die Taxonomie ein. Bei der Taxonomie handelt es sich um eine Auflistung von Wirtschaftsaktivitäten, die dem Ziel zuträglich sind, die europäische Wirtschaft nachhaltig und klimaneutral umzugestalten. Diese Liste soll insbesondere den Finanzmärkten als verbindliche Orientierung für deren Investitionen dienen. Außerdem soll die Taxonomie das Greenwashing beenden, mit dem nicht nachhaltige Finanzprodukte fälschlicherweise und für Anleger nur schwer erkennbar als nachhaltig deklariert werden. Selbst wenn weder im Europaparlament noch unter den Mitgliedstaaten eine qualifizierte Mehrheit zustande kommt, um den Taxonomievorschlag der Kommission noch zu stoppen, dürfte die Auseinandersetzung darum längst noch nicht beendet sein. Die österreichische Umweltministerin Leonore Gehwessler.
Nuklearenergie hat keinen Platz in der Taxonomie. Ich habe bereits angekündigt, auf Basis eines Rechtsgutachtens, das wir auch erstellt haben im Vorfeld, dass wir, sollte die Kommission einen Vorschlag machen, diesen auch rechtlich prüfen werden und im Fall auch rechtliche Schritte bis hin zu Klagen einleiten werden.
Das Gutachten einer renommierten internationalen Anwaltskanzlei war zu dem Ergebnis gekommen, dass Atomenergie, abgesehen von den geringen CO2-Emissionen, nicht in Einklang zu bringen ist mit den Nachhaltigkeitszielen, die in der Taxonomie-Richtlinie aufgelistet wurden. Gut möglich also, dass der Europäische Gerichtshof das letzte Wort über die Taxonomie sprechen wird.
Peter Kapern über den Entwurf des Taxonomievorschlags der EU-Kommission, was in der Umsetzung letztendlich auch einer Empfehlung an die Finanzmärkte gleichen würde, in Atomanlagen zu investieren. Zu diesem Thema können Sie auch unseren Kommentar hören nach den 19 Uhr Nachrichten, dann ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Wie blicken Sie ins neue Jahr? Immer noch inmitten einer Pandemie. Die Hoffnung, dass wir da rauskommen, ist groß. Aber so hören wir gleich auch, die Mahnungen halten an. Was bedeutet die Omikron-Variante? Wie geht die Impfkampagne voran? Fragen, die sich auch 2022 stellen werden. Klaus Remme blickt auf die Corona-Lage an diesem Neujahrstag und fasst die anhaltenden Debatten für uns zusammen. Die gemeldeten Corona-Zahlen in Deutschland wieder steigend sind ja wegen der Feiertagslücke weiter mit Vorsicht zu lesen.
Zum Jahresbeginn halten sich Warnungen und Zeichen der Hoffnung die Waage. Trotz unscharfer Datenlage zeichnet sich ein Anstieg der Infektionszahlen ab. Gesundheitsminister Karl Lauterbach wurde gestern Abend live per Video in die ZDF-Silvestershow geschaltet. Er sprach von Licht am Ende des Tunnels.
Auch wenn wir jetzt erst noch vor einer neuen Prüfung sind, die Omikron-Variante, das wird noch mal eine schwere Herausforderung. Aber es sieht so aus, als wenn diese Variante etwas weniger gefährlich wäre als die Delta-Variante. Das ist schon mal ein Lichtblick. Wir wissen nicht genau, ob das für die Ungeimpften auch gilt. Aber hier haben wir Hoffnung und wir müssen gemeinsam jetzt durch die nächsten Monate, dann wird die Lage besser werden.
Keiner der politisch Verantwortlichen im Land lässt in Interviews und Neujahrsansprachen die Gelegenheit aus, für weitere Impfungen zu werben. Wir müssen schneller sein als das Virus, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend gesagt. Lauterbach wies noch einmal darauf hin, dass auch Erstimpfungen zum jetzigen Zeitpunkt noch extrem wichtig sind.
Sie profitieren auch von der ersten Impfung sehr stark. Also mit der ersten Impfung kann man schon 2 Wochen nach der Impfung sein Risiko, schwer zu erkranken, deutlich reduzieren. Das möchte ich noch mal allen sagen. Auch die Ungeimpften sind nicht abgeschlagen, sondern sie können noch sehr viel für sich tun.
Gestern wurden in Deutschland 112.000 Impfdosen verabreicht. Damit sind gut 71% der Gesamtbevölkerung durch 2 Impfungen geschützt. 38,7% haben auch schon eine Auffrischungsimpfung bekommen. Auch wenn während der Feiertage und zwischen den Jahren weniger getestet wird, meldeten die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut den 3. Tag in Folge steigende Zahlen. Heute liegt die 7-Tages-Inzidenz demnach bei 220,3 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner. Allgemein wird aber davon ausgegangen, dass die Omikron-Variante in den kommenden Tagen für neue Höchststände sorgen wird. Gleichzeitig sei Omikron die Chance für eine endemische Lage, so Lauterbach, und erklärte das für Laien verständlich so.
Wenn also das Virus endemisch ist, dann würde zu keinem Zeitpunkt die Gefahr bestehen, dass unser Gesundheitssystem überfordert wäre. Darin liegt der Unterschied quasi zwischen Pandemie und Endemie. Man würde dann quasi mit dem Virus, wie das so schön heißt, leben können. Und diese Möglichkeit haben wir. Die Omikron-Variante bildet dazu sogar möglicherweise eine Brücke. Aber wir wissen es noch nicht gewiss, weil wir noch nicht wissen, wie gefährlich die Omikron-Variante für diejenigen ist, die vollkommen ungeimpft sind.
Der Virologe Christian Drosten hatte Deutschland mit Blick auf diese Impflücke gestern als Sonderfall unter den Industrienationen bezeichnet und massive gesellschaftliche und wirtschaftliche Nachteile prognostiziert für den Fall, dass es nicht gelingt, diese Lücke zu schließen. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst warnt vor Nachlässigkeit. Das Virus ist noch nicht besiegt, so Wüst in seiner ersten Neujahrsansprache als Regierungschef in NRW. Angesichts der Befürchtungen hinsichtlich hoher Omikron-Infektionszahlen betonte Wüst, es komme auch darauf an, Zitat, dass wir unser Land am Laufen halten. Schon in den vergangenen Tagen war über eine Verkürzung der Quarantänezeiten diskutiert worden, um möglichen Engpässen und Ausfällen gerade in systemrelevanten Berufsgruppen vorzubeugen.
Klaus Remme über die Corona-Lage und Diskussionen an diesem ersten Tag im neuen Jahr. Und diesen Neujahrstag, den hat Papst Franziskus genutzt, um in seiner Ansprache zu Frieden und Brüderlichkeit aufzurufen. Er forderte eine positive Haltung und konkretes Handeln ein, um Frieden zu schaffen, gerade in Zeiten der Pandemie. Moritz Pompel hat sich die Messe heute Vormittag im Petersdom angehört.
Im Mittelpunkt seiner Neujahrsbotschaft steht dieses Jahr die Frau, die Mutter. Die Krippengeschichte, sagt Papst Franziskus, habe gezeigt, mit welchen Widrigkeiten Frauen zurechtkommen müssen. Maria, die Jesus in einer einfachen Krippe zwischen Tieren zur Welt bringt. Skandal der Krippe, nennt Franziskus das.
Ma lei non si perde di animo.
Aber sie lässt sich nicht entmutigen. Sie beschwert sich nicht, sondern nimmt die Realität an, wie sie kommt.
Accoglie la realtà come viene.
Auch in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben, Spannungen auszuhalten und abzuwägen, das sollten wir Maria gleich tun, sagt der Papst. Viele Mütter schafften das mit ihren Kindern, Konflikte zu überwinden und daraus neue Chancen zu schaffen. Tun wir also alles, um die Frauen zu schützen, sagt der Papst. Es gibt so viel Gewalt gegen Frauen. Das reicht.
Basta.
Seit Papst Paul VI. In den 1960er und 70er Jahren begeht die katholische Kirche den 1. Januar als Weltfriedenstag.
Schluss mit der Gewalt gegen Frauen, basta, sagt der Papst in seiner Neujahrsmesse. Moritz Pompel war das. Schauen wir auf den Start ins neue Jahr in Deutschland, das wohl in den meisten Orten etwas ruhiger begonnen hat als vor der Corona-Pandemie üblich. Kein Feuerwerksverkauf in Deutschland, aber es waren dennoch Böller zu hören, Raketen zu sehen. Es gab auch etliche schwere Unfälle und in mehreren Städten Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und der Polizei. Wie war es in diesem Jahr in Berlin, wo sich die Menschen gerne am Brandenburger Tor ja versammeln? So auch in diesem Jahr. Die Polizei rief die Menschen daraufhin auf, das Gebiet zu verlassen, was dann auch nach und nach geschehen ist. Einen schweren Unfall gab es im Osten von Berlin, wo bei einer Feuerwerksexplosion 12 Menschen verletzt worden sind, teils sehr schwer. Insgesamt aber hat Berlins neue Innensenatorin Iris Spranger, SPD, für die Hauptstadt eine weitgehend positive Bilanz der Silvesternacht gezogen. Beobachtungen, die auch Helena Dehler gemacht hat. Sie war am Abend bis in die Nacht für uns unterwegs und hat diese Eindrücke gesammelt.
Zu Beginn der Silvesternacht waren viele Berlinerinnen und Berliner noch unentschlossen, wo genau sie um 0 Uhr sein werden.
Es ist ziemlich schwierig, aber eine Feier finden auf jeden Fall.
Ziemlich planlos noch.
Haben Sie einen Tipp für uns?
Wir sind aus München ganz spontan hierher gefahren. Wir wussten eigentlich auch nicht, aber wir haben ein paar Leute kennengelernt. Die schmeißen eine Hausparty.
Kneipen und Bars durften zwar öffnen, trotzdem waren viele geschlossen und in Restaurants blieben auch Plätze leer. Kurz vor Mitternacht füllten sich aber die Straßen mit Leben. Viele, die erst zu Hause waren, kamen auf beliebten Plätzen zusammen. Auf der Oberbaumbrücke und am Spreeufer wurden Raketen in die Luft geschossen und Böller gezündet. Und natürlich wurde sich auch so einiges gewünscht vom neuen Jahr.
Glück in der Uni, Glück in der Liebe und sonst, dass es meinen Freunden und meiner Familie gut geht.
Am Brandenburger Tor, wo außerhalb von Pandemiezeiten zu Silvester mehrere hunderttausend Menschen feiern, waren in diesem Jahr knapp über 1000 zu viele, die sich versammeln wollten. Die Berliner Polizei musste einschreiten, sagt Pressesprecher Thilo Kablitz.
Wir haben Lautsprecherdurchsagen durchgeführt. Wir haben mehrfach dazu aufgefordert, nicht mehr hinzuzukommen. Wir haben auch via Social Media dazu aufgefordert. Und letzten Endes mussten wir dann aber auch mit Einsatzkräften in die Personenmasse hineingehen, um die Menschen zu zerstreuen.
Insgesamt spricht die Berliner Polizei aber von einer mehrheitlich ruhigen Neujahrsnacht. Genauso wie die Feuerwehr. Es hätte weniger schwere Brände gegeben und führt das vor allem auf das Verkaufsverbot von Feuerwerk zurück. Einer der größten Einsätze hatte die Feuerwehr im Ortsteil Friedrichshagen, wo 12 Personen durch Pyrotechnik verletzt wurden, darunter mehrere Minderjährige. Alle mussten in Kliniken transportiert werden. Ruhiger zu und her ging es bei vielen privaten Silvesterfeiern, die wegen Corona kleiner ausfallen mussten. Die Regel für die Party zu Hause: erlaubt sind bis zu 10 Personen, sofern geimpft oder genesen. So war das auch in einer Dachgeschosswohnung in Berlin-Schöneberg, wo mit Blick über Berlin auf der Terrasse gefeiert wurde.
Wir haben eigentlich sowieso im Vorfeld schon mal geklärt gehabt, dass die Leute, die geimpft sind und geboostert sind, das war uns schon wichtig, dass das auch alle mitmachen. Und dann hatten wir noch mal heute auch allen geschrieben, sie sollen einen Selbsttest machen. Von daher sind wir uns zumindest sicher, dass sie alle soweit safe sind, dass wir denken, wir können das hier guten Gewissens machen,
sagt Gastgeber Christoph, der zur Neujahrsfeier geladen hatte und bei dem durch die selbstgewählte 2G-Plus-Regel die Pandemie dann beim Feiern zumindest kein Thema war.
Helena Dehler über Silvester in der Hauptstadt Berlin. Und auch wenn wir im kleineren Rahmen ja feiern mussten, immerhin hat das bundesweite Verkaufsverbot von Feuerwerk, wie eingangs ja schon erwähnt, nach einer ersten Einschätzung des Vereins Deutscher Umwelthilfe zu einer deutlich geringeren Feinstaubbelastung geführt. Die Schonfrist von 100 Tagen, die ist noch nicht um. Eine Bewertung der politischen Arbeit der neuen Regierung lässt sich noch nicht treffen, aber einen ersten Eindruck hat die Ampelregierung sicherlich schon hinterlassen. Jim Bob Nikschas zieht eine erste Bilanz zum Jahreswechsel. Eine seiner Beobachtungen: Karl Lauterbach, der bleibt auch als Gesundheitsminister TV-Dauergast.
Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, guten Abend.
Guten Abend, Herr Lauterbach.
Guten Abend, Herr Lauterbach.
Guten Abend, Karl Lauterbach.
Hallo, guten Abend, Frau Mioska.
Der Gesundheitsminister ist unbestritten der Star der neuen Bundesregierung und muss sich dank Corona-Pandemie nicht mal in die Schlagzeilen drängeln. Impfstoffinventur, Bund-Länder-Treffen, Vorbereitung auf Omikron. Karl Lauterbach hat wenig überraschend gut zu tun. Doch vielleicht gerade deswegen macht er auch Fehler. Zum Beispiel, als er das hier verkündete.
In der Tat, also wir haben zu wenig Impfstoff.
Und das mitten in der neu gestarteten Impfkampagne. Ein kommunikativer Super-GAU, fand nicht nur die Opposition. Dennoch, Karl Lauterbach scheint bereits angekommen in seiner neuen Rolle. Doch nicht nur er stand gleich unter Dauerfeuer. Auch die neue Außenministerin Annalena Baerbock musste liefern. Antrittsbesuche in Paris, Brüssel und Warschau. Das Verhältnis zu Russland, auch wegen der Ukraine-Krise, so schlecht wie lange nicht mehr. Aber Baerbock schlug sich nicht schlecht für den Anfang, hört man auch hier in Berlin. Sogar die Kritik an ihrem Englisch wusste sie zu kontern, nach einem Treffen mit ihrem luxemburgischen Amtskollegen Asselborn.
Dass wir bei diesen Fragen mit einer Stimme sprechen, das hat sich heute auch wieder bei unserem Mittagessen gezeigt, mit einem perfekten Deutsch. Darauf schauen einige auch bei uns im Land mit Blick auf mein Englisch.
Sein Englisch ist nicht unbedingt das Problem von Bundesfinanzminister Christian Lindner, eher der Nachtragshaushalt, den er im Dezember auf den Weg gebracht hat. Corona-Kredite will er umschichten, 60 Milliarden Euro zum Beispiel für den Klimaschutz. Das Echo war laut, die Union warf ihm Taschenspielertricks vor und hat schon eine Klage angekündigt. Weit weniger Aufmerksamkeit haben bisher andere Kabinettsmitglieder auf sich gezogen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Clara Geiwitz zum Beispiel ist
die Bundesbauministerin. Ich soll Sorge dafür tragen, dass wir 400.000 Wohnungen bauen.
Doch bisher war Geiwitz vor allem damit beschäftigt, eine Immobilie für ihr neues Ministerium zu finden. So sieht es also aus, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft. Entwicklungsministerin Svenja Schulze fehlt es offenbar an Geld. Nach einem Kassensturz in ihrem neuen Ministerium warf sie ihrem Vorgänger Gerd Müller von der CSU vor, schlecht gehaushaltet zu haben. Ruhig war es bisher auch um Vizekanzler Robert Habeck. Er scheint mit dem Aufbau seines neuen Ministeriums für Klimaschutz und Wirtschaft beschäftigt. Und auch zu Hause blieb ja schon während der Koalitionsgespräche einiges liegen.
Ich habe vor 5 Tagen mal Klamotten gewaschen. Seit 10 Tagen habe ich nicht mehr abgewaschen. Der Müll ist nicht rausgebracht. Die Milch ist alle. Heute Morgen habe ich Müsli mit Wasser gegessen, ohne Scheiß.
Minister sind also auch nur Menschen. Vielleicht auch ein gutes Fazit nach den ersten Wochen.
Klingt ja lecker. Minister Habeck muss aus Zeitmangel Müsli mit Wasser essen. Jim Bob Nikschas war das über die ersten Anläufe der neuen Regierungsriege. Trotz der geltenden Waffenruhe wird im Osten der Ukraine weiter gekämpft. Dabei ist heute ein ukrainischer Soldat getötet worden. Laut der ukrainischen Armee hätten prorussische Milizen innerhalb von 24 Stunden 3 Angriffe gestartet und dabei Granatwerfer und Handfeuerwaffen eingesetzt. Die Telefondiplomatie, die läuft. Vorgestern hat US-Präsident Biden ja bereits mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Und morgen hat sich Biden mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zum Telefongespräch verabredet. Um was es da gehen wird, Antje Passenheim sagt uns, was vom Weißen Haus dazu heute bekannt gegeben worden ist.
Biden werde dabei den russischen Truppenaufmarsch nahe der ukrainischen Grenze zur Sprache bringen, hieß es. Zudem werde er die Vorbereitungen für geplante Gespräche mit Moskau erörtern, die dabei helfen sollen, den Konflikt zu entschärfen. Biden werde im Gespräch mit Selenskyj auch erneut die Unterstützung der USA für die territoriale Unversehrtheit und Souveränität der Ukraine betonen, erklärte das Weiße Haus. Selenskyj reagierte bereits auf Twitter, er freue sich auf das Gespräch. Biden hatte am Donnerstag knapp eine Stunde lang mit Putin telefoniert. Der Westen befürchtet, Russland könnte das Nachbarland Ukraine angreifen. Die Regierung in Moskau bestreitet solche Pläne. Russland wirft seinerseits der Ukraine vor, zusätzliche Soldaten in die Region verlegt zu haben. Putin und Biden hatten in ihrem Telefonat beide Drohungen ausgestoßen. Sie riefen aber gleichzeitig zu Verhandlungen auf.
Antje Passenheim über die Gespräche zur Ukraine-Krise. Und in gut einer Woche wollen sich Diplomaten Russlands und der USA in Genf zu Gesprächen über die Sicherheit in Europa treffen. Es war eine recht bescheidene Trauerfeier, die des verstorbenen Desmond Tutu, zu Lebzeiten noch bis ins Detail geplant, hat er sie selbst. Heute versammelten sich Familienangehörige, Freunde, Weggefährten in der Kathedrale von Kapstadt, um den Friedensnobelpreisträger, Menschenrechtler und emeritierten Erzbischof zu verabschieden, um Desmond Tutu noch einmal zu würdigen. Karin Wehrheim hat das verfolgt.
Eine liebevolle Karikatur in einer südafrikanischen Zeitung zeigte am Morgen des Requiems Desmond Tutu am Fuße eines Regenbogens. Der führt Tutu hinauf zu einer Wolke, wo andere bereits auf ihn warten. Unter ihnen Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Mutter Teresa und John Lennon. Das gut zweistündige Requiem nach anglikanischem Ritus hatte Desmond Tutu noch zu Lebzeiten im Detail geplant, schlicht und ohne militärische Ehren, in der St. Georgs-Kathedrale, die in Südafrika als Symbol für den gewaltfreien Kampf gegen die Apartheid gilt. Auf seinem Sarg aus hellem Pinienholz lag nur ein Strauß weißer Nelken von seiner Familie. Chöre aus Johannesburg und Kapstadt sangen. Versammelt waren neben der Familie vor allem Weggefährten Tutus, Veteranen des Anti-Apartheid-Kampfes und Geistliche, aber auch Staatspräsident Cyril Ramaphosa. Nur 100 Trauergäste waren in der Kathedrale zugelassen, aber die Zeremonie wurde live im Staatsfernsehen und im Internet übertragen. Naomi Tutu, eine der Töchter Desmond Tutus, dankte für die überwältigende Anteilnahme aus aller Welt.
What Daddy would say. The love the world has shown.
Papa würde sagen, die Liebe, die die Welt gezeigt hat, wärmt die Muscheln unserer Herzen. Und dann würde er sagen, keine Ahnung, was die Muscheln unserer Herzen sind, aber egal, was es ist gewärmt.
It has been warmed.
Enkelinnen und Enkel lasen die Lesungen, Freunde sprachen die Fürbitten, eine bewegende und persönliche Zeremonie. In seiner Predigt erinnerte der weiße Bischof im Ruhestand Michael Nuttall an die schwierige Aufgabe Desmond Tutus als Vorsitzender der Kommission für Wahrheit und Versöhnung, die ab 1996 die Gräueltaten und das Unrecht unter der Apartheid aufarbeiten sollte. Staatspräsident Cyril Ramaphosa würdigte Desmond Tutu als Ikone schon zu Lebzeiten. Er sei ein Kreuzfahrer für Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Frieden gewesen, nicht nur in Südafrika, wo er geboren ist, sondern auf der ganzen Welt.
Archbishop Desmond Tutu was without question a crusader in the struggle for freedom, for justice, for equality and for peace, not only in South Africa, the country of his birth, but around the world as well.
Ramaphosa erinnerte in seiner Ansprache auch an den Protestmarsch von rund 30.000 Menschen gegen die Apartheid, den Erzbischof Desmond Tutu 1989 von der Kapstadter St. Georgs-Kathedrale aus anführte. Später habe Tutu entscheidend dazu beigetragen, dass Südafrika einen friedlichen Weg zur Demokratie genommen habe. Er habe sich eingesetzt für alle Vernachlässigten und ungerecht Behandelten und er habe nie aufgehört zu lächeln und zu kämpfen.
Even after the advent of democracy, he did not hesitate to draw attention, often harshly.
Auch nach der Wende zur Demokratie hat er nie gezögert, uns Politikern, oft auch mit harschen Worten, unsere Versäumnisse und Fehler aufzuzeigen. Er sah unser Land als Regenbogennation, die aus den Schatten der Apartheid emporsteigt, vereint in der Verschiedenheit, mit Freiheit und gleichen Rechten für alle.
With freedom and equal rights for all.
Anschließend übergab Ramaphosa die Nationalflagge in Regenbogenfarben an Tutus Witwe Lea Tutu. Beigesetzt wird die Asche Desmond Tutus im Boden vor dem Hochaltar der Kathedrale. Auch eine Inschrift dafür hat Tutu bereits ausgesucht. Er lachte, er weinte, er liebte.
Abschied in Kapstadt von Desmond Tutu, Karin Wehrheim über die Zeremonie. Kurz nach 6:30, wir kommen zum Sport mit meiner Kollegin Marina Schweizer, die sich im Nachbarstudio befindet. Und wir starten natürlich am Neujahr mit Skispringen, richtig?
Klar, Neujahrsspringen und damit das zweite bei der Vierschanzentournee. Und da hat wie beim ersten der Japaner Ryoyo Kobayashi alle übertroffen. Aber Markus Eisenbichler aus dem deutschen Team hat alle überrascht mit seinem zweiten Platz an diesem Neujahrstag. Für ihn ein guter Jahresauftakt, für Karl Geiger ein gebrauchter Tag. Martin Thiel mit der ganzen Geschichte.
Es bleibt dabei. Die deutschen Skispringer warten auch 20 Jahre nach Sven Hannawald auf einen Sieg beim Neujahrsspringen. Und knapper kann ein Springen nicht entschieden werden. Markus Eisenbichler flog im Finale wie ein wilder Hund. Als Zweiter des ersten Durchgangs legte er vor, gab Vollgas.
Schneller Ski, hoher Luftstand, Eiszeit zieht runter, Eiszeit zieht weit! Und da kommt die Faust und der Schrei! Das war ja ein super Satz. 143,5 Meter.
Nur ein halber Meter unter Schanzenrekord, aber dann kam der Turnierführende Ryoyo Kobayashi. Der Anlauf wurde verkürzt, das gibt Bonuspunkte. Er flog 135 Meter und mit dem Vorsprung aus Durchgang 1 reichte es zum Sieg, der fast nicht messbar war. 2/10 sein Vorsprung, das ist umgerechnet nicht einmal ein halber Meter. Eisenbichler, wie 2019 beim gleichen Duell geschlagen, freute sich trotzdem.
Ich bin sehr zufrieden, jetzt nicht nur mit der Platzierung, sondern auch mit der Springerei. Die zwei Wettkampfsprünge waren echt richtig schön, habe es wirklich genießen können in der Luft. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden und es passt.
Eisenbichler happy über den zweiten Platz, dachte aber auch sofort an seinen Kumpel Karl Geiger, dem der erhoffte Tournee-Gesamtsieg in Garmisch-Partenkirchen aus den Händen glitt.
Da kann man nicht viel machen. Ich werde mit ihm reden und der kommt schon wieder auf den Dampfer.
Was war passiert? Geiger hatte keinen guten Tag und bei beiden Sprüngen Windpech, Rückenwind.
Geiger in der Luft, das wird nicht der Megasatz. Er hat die Tournee verloren. Er hat die Tournee verloren und er winkt ab und ist komplett frustriert.
Der Rückenwind drückte ihn zu früh zu Boden. Sein Angriff im Finale verpuffte. Platz 7 in der Tageswertung lösten ungewöhnlich viele Emotionen beim sonst ruhigen Oberstdorfer aus. Er pfefferte die Handschuhe in die Ecke, ratlos und gefrustet.
Ich glaube, die Sprünge waren nicht so schlecht, aber für die Bedingungen, die ich hatte, hätten sie besser sein müssen. Ja, es ist halt dann, glaube ich, mehrere Sachen sind da zusammengekommen und ja, dass es halt jetzt gerade wieder bei der Tournee passiert, ist halt echt zum Kotzen.
Geiger, jetzt Sechster in der Tourneewertung, hat den Gesamtsieg abgehakt. Aber er wäre nicht Markus Eisenbichlers bester Kumpel, wenn er nicht jetzt ihm den Tourneesieg wünschen würde. Eisenbichler auf Rang 4 der Tourneewertung ist knapp 20 Punkte hinter dem führenden Ryoyo Kobayashi. Das ist bei 4 Sprüngen in Innsbruck und Bischofshofen noch aufzuholen. Geiger freut sich für Buddy Eisai.
Ja, wir haben gesagt, wenigstens einer. Also er hat echt einen geilen Wettkampf gemacht und der ist auch, ich glaube, gesamtwertungstechnisch gar nicht weit weg. Deshalb hoffe ich, dass der den noch ein bisschen ärgert, den Kobayashi, ja, dass wir uns das Ding vielleicht doch noch holen können.
Der Traum vom ersten deutschen Tourneesieg seit 20 Jahren ist also noch nicht ganz ausgeträumt. Er findet jetzt nur in anderer Besetzung statt.
Es gab aber auch ein Neujahrsspringen der Frauen, für die ja inzwischen auch die Aussicht auf eine Vierschanzentournee konkreter wird. In Slowenien siegte beim Weltcup mit Sarah Takanashi ebenfalls eine Japanerin. Beste Deutsche war Katharina Althaus auf Platz 8. Im warmen Winterberg waren die Rodler heute zu Gast für ihren Weltcup und da war der Sieg von Tobias Wendel und Tobias Alt im Doppelsitzer nicht der einzige Erfolg aus deutscher Sicht. Luise Kropf über den Einzelwettkampf.
Der Superwinter geht für ihn weiter. Johannes Ludwig hat in Winterberg seinen 4. Weltcupsieg der Saison geholt und steht damit in der Gesamtwertung weiter ganz oben. So gut und konstant wie aktuell ist der deutsche Rodler noch nie durch den Eiskanal gefahren und das wenige Wochen vor den Olympischen Winterspielen. Seine deutschen Kollegen Max Langenhahn und Felix Loch sind in Winterberg in die Top 10 gefahren. Für Loch auf Platz 6 war es das erste Rennen nach seiner überstandenen Corona-Infektion. Mit knapp 10 Grad waren die Bedingungen in der Eisbahn im Sauerland nicht ideal. Über den Wettkampftag gab es Stürze und viele Fahrfehler. Eigentlich sollte das erste Rodelrennen des Jahres in Königssee stattfinden. Weil die Eisbahn dort infolge der Flutkatastrophe aber zerstört wurde, ist der Standort Winterberg eingesprungen.
Bei den Skilangläufern bedeutet Jahreswechsel traditionell Zeit für die Tour de Ski. Und da ist das Jahr für das deutsche Team ähnlich losgegangen, wie das alte aufgehört hat. Peter Sänger.
4 deutsche Frauen zogen in die K.O.-Runde ein. Am Ende platziert sich Coletta Rützek aus Oberstdorf auf Platz 12 als Beste. Katharina Hennig aus Oberwiesenthal wurde 18. Wegen einer Erkältung konnte Laura Gimler nicht an den Start gehen. Den Tagessieg holte sich die Russin Natalja Neprjajeva vor der Schwedin Johanna Hagström und der Finnin Johanna Martintalo. Nach dem Massenstart gestern hat bei den Männern Langlauf-Superstar Johannes Klebo auch den Neujahrssprint gewonnen. Hinter dem Norweger belegten seine Landsleute Erik Wallnes, Paul Golberg und Evan Nordhyk die Plätze 2 bis 4. Von den deutschen Männern zog einzig Janosch Brugger ins Viertelfinale ein. Dort schied er allerdings aus und wurde letztlich 26. Nächste Station der Tour de Ski ist am Montag, Val di Fiemme in Italien.
Und auch das ist leider eine Meldung. Überall im Sport positive Corona-Tests noch und nöcher. Nationaltorhüter im Fußball Manuel Neuer und drei weitere Spieler des FC Bayern München haben sich jetzt nicht einmal eine Woche vor dem Rückrundenstart mit dem Coronavirus infiziert. Das hat der Herbstmeister gerade bekannt gegeben, neben Neuer, Coman, Tolisso, Richards und Co-Trainer Dino Toppmöller.
Corona hält also auch den Sport weiter in Atem. Marina Schweizer war das mit den Berichten vom Sport vom Tage. Und damit gehen diese Informationen am Abend auch zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen einen guten Start weiter ins neue Jahr.